Radio Dreieckland.
Auftakte.
Hallo an euch hier aus dem Studio des Radio Dreieckland in Freiburg. Ich bin Anna und neben mir sitzt die bezaubernde Julia. Und wir moderieren heute unsere allererste Sendung und freuen uns auf die Chance, spannende Beiträge mit euch teilen zu dürfen. Wir widmen die Sendung einer Herzensangelegenheit.
Wir werden Stimmen aus dem Dannröder Wald hören, in welchem Menschen sich für Wald statt Asphalt und gegen den Bau der A49 einsetzen. Es warten Erfahrungsberichte, spannende Interviews und musische Klänge aus dem Wald auf euch. Im zweiten Teil der Sendung hören wir ein Interview mit dem Inhaber des Café Einstein in Freiburg, der über seinen kreativen Umgang mit der Corona-Krise spricht.
Musikalisch werden uns heute zudem einige sehr starke Frauen begleiten. Das erste Lied, das wir nun sehr gerne mit euch teilen möchten, ist von der feministischen Band Que Te Calles aus Spanien und heißt El Amor.
El Amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. O más allá del sexo, se lleva por dentro, sufre del resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Oh, donde no quieres vivir. Compartir es solidaridad, traigan un platito más para el que no lo puede pagar. Es liberar o curar a un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar con la música. La la la, oh, la, 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 la. Yo sé que no sé nada, pero que se podrá. Que me equilibraré, tu amor me curará. Hey. Abrázame más. Quiérete, quiérete, quiéreme. Hey. No temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte.
Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia, defiendo a las mías con dientes y uñas, olor a bosque, después de lluvia, retumba por dentro, hace vibrar el techo, viaja a través del tiempo, lo que nos late bajo el pecho, un aire nuevo se lleve lejos dolor y miedo, y como brujas bailarle al fuego.
Quiérete, quiérete, quiéreme, hey, no temas, yo aquí estaré, créete, créete, créeme, aguántese fuerte, hey. Bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor.
Cada agresión tendré una respuesta y lo hago por ellos.
No sé si es la manera.
Yo pongo una vela a todos mis santos para que se te cure.
Das war El Amor von Que Te Calles. Und weiter geht es mit unserem ersten Beitrag über den Danni.
Viele Menschen sind seit den letzten Wochen und Monaten im Dannröder Forst in Mittelhessen, um gegen die Abholzung des Waldes durch den Bau der Autobahn 49 zu protestieren. Sie machen auf den Klimanotstand aufmerksam und fordern die Verkehrswende. Die Autobahn soll durch ein Trinkwasserschutzgebiet verlaufen und der 200 bis 300 Jahre alte Dannröder Wald wird dafür gerodet. Viele Menschen versammeln sich in Mittelhessen, manche bauen Baumhäuser und besetzen die Bäume, andere demonstrieren. Es gibt mehrere Mahnwachen mit Zeltwiesen, Vorträgen, Musik und der Küfer, der Küche für alle, die mit dem Motto kocht, ohne Mampf, kein Kampf. Wir haben mit zwei Menschen gesprochen, die in den letzten Monaten mehrmals von Freiburg in den Danni gefahren sind, um dort für den Erhalt des Waldes und ein Umdenken in der Politik einzustehen. Cross berichtet uns von ihren Erfahrungen im Wald.
Dann darf ich dich begrüßen, liebe Cross. Und zwar reden wir über den Danny. Wir haben heute ein paar Fragen für dich, weil du vor Ort warst. Und genau, als erstes kommen drei Fragen, auf die du vielleicht ganz kurz antwortest. So, die erste wäre, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an den Danny denkst?
Ich würde sagen, die Stille im Wald. Ich bin in Hessen aufgewachsen und habe oft Fluglärm um mich herum gehabt, auch im Wald. Und der Dannröder Wald hatte das eben nicht. Und es war einfach ein Wald voller Waldgeräusche mit raschelnden Blättern, Vögeln.
Ja. Schön. Und warum warst du im Danny?
Wenn man sich für umweltpolitische Bewegungen interessiert und auch dahinter steht, würde ich die Frage zurückstellen, warum sollte man nicht dahin gehen?
Gute Frage. Und warum ist der Aktivismus im Danny so wichtig?
Aus vielerlei Gründen, würde ich sagen. Also zum einen ist es ein Ort, wo ganz viel Wissen entsteht und auch geteilt wird. Und viele Leute sind dorthin gegangen, auch für Vorträge und Demonstrationen und haben miteinander Wissen weitergegeben über Situationen und haben auch ein Statement gesendet, was durch die Medien ja teilweise auch wiedergegeben wurde. Und genau, also Wissensweitergabe und auch das Statement zu setzen, sind auf jeden Fall zwei sehr wichtige Gründe für mich, wenn ich an Aktivismus im Dannröder Wald denke.
Cool. Genau, dann wäre meine nächste Frage. Was dann dein prägendstes Ereignis war in deiner Zeit im Danny?
Tatsächlich ein nicht so schönes, dass es passiert, als wir am Absperrband standen und in Kontakt mit PolizistInnen gekommen sind. Und wir wurden beschimpft als arbeitslose Menschen, die sich auf Steuerkosten ausruhen würden. Und das ist leider, also das ist einfach nicht wahr. Und viele Menschen dort studieren, arbeiten von diesem Study Room, der da eingerichtet wurde, aus. Und viele Menschen haben ihren Jahresurlaub da verbracht. Und deswegen, dieses prägnante Ereignis zu sehen, dass die verschiedenen Seiten auch sehr viele Bilder und Stigma mit sich bringen. Es hat mich sehr geprägt und es ist mir gerade als erstes in den Kopf gekommen, tatsächlich.
Wie war die Stimmung an diesem Absperrband des Rodungsgebietes?
Auf jeden Fall sehr angespannt. Es ist ein unglaublicher Lärmpegel, weil die Bäume fallen, Kettensägengeräusche, Leute in Bäumen haben zum Beispiel auch was gesungen. Auf der einen Seite haben PolizistInnen auch diskutiert oder sind lauter geworden. Auf der einen Seite sind die Leute auch lauter geworden. Es war eine sehr, sehr angespannte Stimmung.
Und dann, wieso warst du überhaupt dort, obwohl die Aussichten so schlecht standen, dass der Wald überlebt?
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage, die sich wahrscheinlich auch gerade sehr viele Menschen stellen. Nicht nur die Menschen, die dort viel im Wald waren, immer wieder, je nachdem, gekommen oder gegangen sind. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, trotzdem ein Statement zu setzen. Also auch wenn die Bäume fallen, es werden so viele Autobahnen aktuell gebaut, weltweit. Und Klimaaktivismus kann an vielen Punkten passieren. Und ein Zeichen zu setzen, dass auch trotz Corona und innerhalb dieser Corona-Maßnahmen das möglich ist und laut zu sein und weiter umweltpolitische Diskurse, die ja auch durch das Thema auch verdrängt wurden, auch teilweise berechtigterweise, ist es einfach wichtig, die aufleben zu lassen und laut zu sein und ins Gespräch zu kommen, politischen Diskurs zu führen. Und deswegen ist es nicht aussichtslos. Also es wurde so viel Wissen geteilt von Leuten, die Vorträge gehalten haben eben oder auch auf Demonstrationen waren, Leute, die eingeladen wurden. Das ist alles nicht umsonst und das war auf jeden Fall ein Ort, an dem auch viel Austausch stattfand oder auch immer noch stattfindet. Und deswegen, mit oder ohne Baum, ist das wichtig, eine Stimme vor Ort zu haben.
Wie haben sich diese Erfahrungen, von denen du gerade gesprochen hast, verändert?
Ich würde sagen, auf zwei Wegen. Auf der einen Seite, wie ich ja auch schon gesagt habe, wurde super viel Wissen weitergegeben und ich habe auch viel lernen können und auch zusammen in Gesprächen auch außerhalb dieses Waldes mit diversen Menschen interessante Gespräche und auch verschiedene Standpunkte kennengelernt und das auch hoffentlich weiter angeregt. Auf der anderen Seite bleibt immer noch ein Gefühl auch von Fassungslosigkeit, weil ich auch Polizeigewalt mitbekommen und gesehen habe, diese verhärteten Fronten auch im Wald und dass selbst auch die Landesregierung in Hessen nicht gewillt war und ist, richtig in den Austausch zu treten. dass es keine richtige politische Landschaft gibt, in der Gestaltung und aber auch eine Kommunikation gemeinsam stattfinden kann. Das beschäftigt mich immer noch sehr.
Jetzt ist ja der letzte Baum gefallen. Ich wollte jetzt nach der Zukunft des Dani fragen. Das ist irgendwie schwierig, aber was sagst du zum Projekt Dani für die Zukunft?
Ich würde sagen, dass vieles bleibt. Genauso wie der Hambacher Forst ist auch der Dannenröder Wald ein Ort gewesen, an dem Menschen vielleicht das erste Mal auch in ihrem Leben nicht nur auf der Demonstration waren, sondern aktiv auch versucht haben, mitzugestalten oder auch Formen des Widerstands erprobt haben. Es gibt weiterhin eine Zukunft auch in dieser Frage. Also der Klimawandel ist spürbar für super viele Menschen auf dieser Welt und durch Bewegungen wie Fridays for Future oder auch eben wie Hambacher Forst oder der Dannenröder Wald sieht man, dass das vielen nicht mehr egal ist, was passiert und dass auf den Demonstrationen gehen ein Zeichen ist, aber vielleicht manchen auch nicht mehr reicht. Und das Symbol bleibt und das Wissen, was dort auch generiert wurde, bleibt auch. Und Menschen, die vor Ort waren und das miterlebt haben, diese Erinnerungen bleiben. Und von dem her gibt es auf jeden Fall eine Zukunft. Jetzt ist nur die Frage, was für eine Zukunft wünschen wir uns und was für eine Zukunft wünschen wir uns nicht. Weil ich wünsche mir keine Zukunft, in der es mehr Asphalt statt Wald gibt.
Ja, danke, liebe Cross, für deine Erfahrungen und auch nochmal für die Informationen für uns alle. Ich wünsche dir und uns allen ganz viel Kraft und Energie für weiteren Aktivismus und dafür zu kämpfen, dass es nicht mehr Asphalt als Wald gibt, sondern für den Wald einzustehen. Danke.
Sehr gerne.
Das war Cross, eine unserer Stimmen aus dem Dannenröder Wald. Das nächste Lied ist für den Dani geschrieben worden. Es heißt We Are the People. Anschließend an We Are the People wird nun Puma ihre Eindrücke aus dem Dani teilen.
Hallo Puma, danke, dass du für ein Interview hier bei mir bist. Du warst im Dani und hast Lust, uns von deinen Erfahrungen, Erlebnissen zu erzählen. und auch zu deinen Gedanken, die dich bewegen in Bezug auf den Danny, die Klimapolitik Deutschlands und Polizeigewalt. Was war für dich dein prägendstes Ereignis im Bezug auf den Polizeikontakt und den Umgang mit Aktivistis im Wald?
Ich weiß noch, wie wir einmal in einem Baumhausdorf zu Besuch waren, nachdem die Polizei dort morgens Bodenstrukturen geräumt hatte. Dabei haben die Polizeikräfte einen Anhänger und mehrere Fahrräder und andere Materialien mitgenommen. Auch haben sie bei Fahrrädern die Speichen durchgeschnitten. Diese Absurdität ist mir am meisten im Kopf geblieben. Fahrräder und Anhänger sind ja keine Bodenstrukturen, sondern Privatbesitz. Ich finde es absurd, dass das niemals als Diebstahl oder Sachbeschädigung geahndet wird. Die Person, die uns das erzählt hat, war zwar wütend, aber hat sich nicht darüber gewundert. Das zeigt, dass die Polizei in diesem Kontext, im Danny, den Ruf als Exekutive unseres Rechtsstaats einfach verloren hat. Versteht mich nicht falsch, in Anführungsstrichen ist weit Schlimmeres passiert. Am Tag, an dem ich gefahren bin, ist die erste Person aus 3 Metern Höhe gefallen. Natürlich ohne Vorsatz der Sicherheitskräfte. Glaubt man Stimmen im Wald, hat im Laufe der Räumung die Gewissenhaftigkeit, Leute erstmal in Sicherheit zu bringen, aus der Höhe, durch die Polizeikräfte abgenommen. Natürlich habe ich hier eine Position und eine Meinung, die ich nicht wegdenken kann. Es wird ja deutlich, dass ich zivilen Ungehorsam, wo eben auch Richtlinien übertreten werden, berechtigt finde von Seiten der Aktivisti, um sich der Klimakrise entgegenzustellen, und Übertretungen von Regeln, von Gesetzen, von der Polizei oder Ausreizungen davon, Nutzung davon, von Seiten der Polizei, von Seiten des Gewaltmonopols nicht berechtigt finde und gewaltvoll finde und strukturell problematisch. Ich selbst habe beobachtet, wie die Baumkrone eines Baumes in einen anderen Baum gefallen ist, in dem noch mindestens ein Aktivisti saß. Ich war auch dabei, als eine Freundin von mir auf die Nase geschlagen wurde von einer BFE-Polizeikraft. Andere Fälle von Polizeigewalt habe ich viel gehört, aber ich habe keine sicheren Informationen, da Aussagen zu treffen. Und das ist mir auch sehr wichtig. Aber ich komme nicht drüber, dass demolierte und entwendete Fahrräder und Materialien durch die Polizei kein Aufreger sind. Nach Bitte um Erlaubnis habe ich von einem übrig gebliebenen Fahrrad mit so rausgeschnittenen Speichen Fotos gemacht. Und dieses Foto ist für mich das Sinnbild dieser Absurdität.
Wie sollte deiner Meinung nach im Radio von dem Polizeiumgang im Danny mit Aktivistis und den Räumungen berichtet werden?
Ich finde es wichtig, diese Beobachtungen und Erzählungen zu schildern, nicht um ein Bild zu erstellen von einzelnen Polizeikräften, die schlechte Menschen sind oder die zu verurteilen sind, sondern um aus meiner Sicht zu untermalen, dass es hier ein strukturelles Problem gibt in diesem Raum im Danny. Besonders bei den BFE-Einheiten der Polizei habe ich das so wahrgenommen. Nicht alle BFE-Polizeikräfte sind unproportional gewaltbereit. Nicht alle BFE-Polizeikräfte gehen emotional in die Situation rein und sehen sich an AntagonistInnen von linken Aktivisti. Aber nicht die Polizei als solche kann sich hier aus der Affäre ziehen und sagen, Individuen machen Fehler, sondern es gestaltet sich andersrum. Wir haben ein strukturelles Gewaltmonopolproblem der deutschen Polizei, die keine weitere Instanz hat, um das zu überprüfen. Und dieses Problem wird unterschiedlich stark oder schwach von den einzelnen Individuen reproduziert. Und das wird halt in vielen Spaces im Alltag nicht deutlich, aber im Danny wird das deutlich.
Wie sollte in deinen Augen eine polizeiliche Sicherung der Aktivistis bei der Räumung aussehen?
Der ganze Aktivismus, der Teil des Aktivismus, der darin besteht, sich in die Bäume zu setzen, verlässt sich darauf, dass Polizeikräfte sich an die Regeln halten, dass Polizeikräfte Menschenleben nicht gefährden dürfen und zuerst diese sichern, bevor sie dann die Räumung ausführen. Ich habe kooperative Polizeikräfte gesehen, aber es gab eine Zuspitzung der Situation. Ich war zweimal da. Diese problematischen Dynamiken, die nicht geahndet werden, weil die Polizei nicht so ahndet, wie ich mir das wünsche, nach meinem Allgemeinwissen bis jetzt, haben deutlich zugenommen. Deutlich. Und es ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind.
Neben der Berichterstattung des polizeilichen Vorgehens ist es ja auch besonders wichtig, davon zu berichten, wenn in der Klimakrise Bäume gefällt werden und ein ganzer Wald plötzlich nicht mehr steht und man irgendwie trotz allem Aktivismus dabei zusehen muss. Was bedeutet die Rodung des Dannis deswegen also im Kontext mit der Klimakrise?
Wenn wir diese 1,5 Grad überschreiten, und das werden wir fast sicher tun, wenn wir nicht radikal umsteuern, dann sind wir am Arsch. Dann werden sehr, sehr viele Menschen sterben. Und es werden als erstes Menschen sterben, die weniger Raum, die weniger Stimme haben, aus strukturell problematischen Gründen, aus Rassismus heraus, aus Sexismus heraus, aus Kolonialgeschichte heraus. Diese Menschen werden als erstes darunter leiden.
Du hattest vorhin von dem Sinnbild der Absurdität gesprochen. Welche Sinnbilder stehen für dich noch für diese Absurdität der Zerstörung des Dannis?
Diese Baumhäuser, die ein Jahr lang gebaut wurden und das Zuhause von Menschen geworden sind und die so liebevoll eingerichtet und gestaltet sind, ja, einfach so kaputt gemacht werden dürfen und können und angeblich ja müssen. Das geht nicht so richtig in meinen Kopf. Ich glaube, es ist wirklich wichtig zu erzählen, wie schön dieser Wald einfach war. Wie viel Moos und Gräser allein auf dem Boden waren, woran man gesehen hat, hier ist viel Wasser. Das ist man aus einem Stadtwald nicht mehr gewohnt. Wie viel Tiere man gehört hat, wie viel Farben da waren, wie viel Baumhäuser und Strukturen der Menschen sich da eingefügt haben. Einfach so viel Kreativität in der Art und Weise zu leben, in der Art und Weise miteinander umzugehen, Dinge anders machen zu wollen, in diesen Baumhäusern sichtbar wurden.
Danke, Puma, für deinen Einblick.
In unserem Musikrepertoire heute haben wir euch auch die geniale Tesh Sultana mitgebracht. Sie begeistert mich. Es ist unglaublich, ihr beim Musizieren zuzusehen. Nun aber viel Spaß beim Hören mit Tesh und ihrem Lied Jungle.
Thank you.
Um uns auf den letzten Beitrag über den Danny einzustimmen, hören wir nun ein Lied, das viel im Wald gesungen wurde. Es heißt Walking Tree.
I am a walking tree, you are a walking tree. I am a walking tree, you are a walking tree. Feet on the ground, head in the sky, hearts strung together, two to one to see, bringing the light down into the darkest ground, releasing the dark side into the light. I am a walking tree, you are a walking tree. I am a walking tree, you are a walking tree. Feet on the ground, head in the sky, hearts strung together, two to one to see, bringing the light down into the darkest ground, releasing the dark side into the light. I am a walking tree, you are a walking tree. I am a walking tree, you are a walking tree. Feet on the ground, head in the sky, hearts strung together, two to one to see, bringing the light down into the darkest ground, releasing the dark side into the light.
Wer sich heute mit den Themen Verkehrswende, Klimaschutz und Umweltaktivismus auseinandersetzt, der kommt um die anhaltenden Proteste im Danny, dem hessischen Dannröder Forst, und den anliegenden Wäldern nicht drumrum. Zwar sind vor einer Woche die letzten Bäume in der Schneise gefallen, die für den Ausbau der A49 geschlagen wird, doch der Konflikt bleibt aktuell. Dabei geht es vor allem um Fragen nach dem Sinn und Unsinn politischer Entscheidungen, die trotz Klimakrise an alten Modellen anknüpfen. Fragen nach Auseinandersetzungen und Konflikten, die zwischen UmweltaktivistInnen, AnwohnerInnen und der Polizei, die nach wie vor oder vielleicht präsenter denn je sind.
Johanna hat für unsere Sendung dazu bereits vor anderthalb Wochen verschiedene Menschen im Dannröder Wald interviewt, um die Frage zu beantworten, was bleibt vom Danny auch nach der Rodung?
Alle!
Die Stimmung scheint gut, denn viele sind unter dem Aufruf zur Solidarität und im Namen des Klimas am Nikolauswochenende in den Dannenröder Forst gekommen. Ein Aktivist, der sich mit Ende Gelände auf den Weg gemacht hat, beschreibt.
Heute Morgen sind wir um 5 Uhr mit knapp 150 Leuten, vielleicht sogar ein paar mehr, hier in den Wald gekommen. Dann später sind noch viel mehr dazugekommen. Insgesamt waren auf jeden Fall einige hundert Leute hier den ganzen Tag super motiviert und immer noch überzeugt, dass hier was zu erreichen ist.
Doch wird auch deutlich, dass die Rodungsarbeiten der letzten Wochen bereits Spuren hinterlassen haben und nur noch wenig von dem übrig ist, was zuvor besetzt wurde, wie die Aktivistin, die sich hier Kia nennt, beschreibt.
Es sind noch 30, 40 Meter Bäume, wenn überhaupt, die stehen. Die meisten Strukturen sind Schaukeln, die in der Nacht angebracht wurden. Circa 4-5 Baumhäuser, die relativ schwer zu räumen sind und dadurch relativ gut besetzt werden konnten von Aktivistis.
Größere Strukturen werden an diesem Wochenende nicht mehr geräumt. Doch kommt es immer wieder zu Konfrontationen mit der Polizei, während beispielsweise Teile von Barrikaden auf umliegenden Wegen entfernt werden.
Sie räumen gerade die Zufahrtsstraßen zu den letzten Metern, die wir ja noch übrig haben, die wir heute den ganzen Tag noch bisher erfolgreich besetzen konnten.
Die Rodung im Dannröder Forst und in den umliegenden Wäldern zieht sich bereits über einige Wochen hin.
Ich glaube, dass die meisten Menschen, vor allem diejenigen, die seit Ewigkeiten hier sind, langsam ausgelaugt sind, keine Kräfte mehr haben, sich jeden Tag aufs Neue gegen die Polizei durchzusetzen und irgendwie die letzte Struktur oben, die noch besteht, zu beschützen. Ja, und ich nehme an, dass spätestens Montag, Dienstag geräumt wird, weil unter der Woche einfach viel, viel weniger AktivistInnen in den Strukturen sind und dadurch die Polizei ein relativ leichtes Spiel hat.
Wie sich später zeigen wird, ist es tatsächlich das letzte Wochenende, bevor alle AktivistInnen in den gebauten Konstruktionen im letzten bestehenden Barrio geräumt werden und der Bereich vollständig gerodet wird. Doch mit dem anstehenden Rodungsende scheint die Kritik am Bau und der Umweltaktivismus noch nicht beendet zu sein. Ein Stück entfernt von der Rodungskante beobachtet der Anwohner und Ex-Polizist Hubert Alexander das Geschehen und nennt deutliche Gründe für seine Kritik an der Autobahn.
Diese sinnlose, wirklich sinnlose Umweltzerstörung, weil diesen Teilabschnitt von Stadt Allendorf oder von Neustadt hier rüber macht überhaupt keinen Sinn, auf diese bestehende A5 rüber zu gehen, denn dort ist ja die Autobahn A7, A5 von Kassel nach Gießen in Richtung Frankfurt. Und es war nie die Rede, dass diese Autobahn A49 mal auf die A5 geht. Im Gegenteil, man hat immer gesagt, es darf nie eine Parallelautobahn werden. Genau die haben wir jetzt. Und wenn man jetzt, wo die Autobahn praktisch schon fast fertig ist bis Neustadt-Allendorf, wenn man wenigstens jetzt zur Vernunft käme, würde sie dort auf die bestehende B62 in sinnvoller Weise führen, in Richtung Marburg, da wo sie ja seinerzeit mal hin sollte, dann wäre das eine Logik, aber nicht hier rübergehen auf die A5. Gerade hier durch Herrenwald und Dannröderwald und Maulbacher Wald und Trinkwasserschutzgebiet. Das ist sowas von widersinnig und unsinnig. Das schockiert mich einfach, ne? Und dass da noch die grüne Politik mitmacht, das ist das Schlimmste überhaupt.
Schon seit Beginn hat er die Proteste mitbegleitet und auch die Auseinandersetzungen erlebt. Seine Bilanz?
Ja, mir tun einfach die Menschen hier leid, die sich so lange hier wirklich bei allen Temperaturen, ob im Sommer oder jetzt im Winter, hier aufopferungsvoll für den Klimaschutz einsetzen. Und das tut mir in der Seele weh, wenn ich dann sehe, dass die Menschen hier so ungerecht vor allen Dingen behandelt werden. Der große Anteil, die Menschen, die hier sind, die sind ja nicht dauerhaft da. Die wechseln ja auch immer mal. Manche kommen immer wieder, man kennt sich. Und es sind so viele Menschen dabei, die einen absolut friedlichen Protest wollen. Die ganz wenigen Aktionen, die hier gelaufen sind, wo etwas Gewalt im Zusammenhang war. Das war ganz, ganz, ganz wenig. Deswegen ist es auch nicht zu verstehen, dass die Polizei hier so mit so einer Gewalt vorgeht.
Auch AnwohnerInnen sind immer wieder polizeilichen Kontrollen und Personalienüberprüfungen, oftmals ohne Erklärung der Rechtsgrundlage sowie Provokationen im Wald ausgesetzt, wogegen er deutliche Worte findet.
Also ich sage mal, ich war von Anfang an ja dabei, auch im Herrenwald. Am ersten Rodungstag im Herrenwald kam es gleich zu Provokationen von der Polizei. Und da wurde schon geschubst, gestoßen, ältere Menschen ohne Grund einfach umgestoßen, die nur dort als Zuschauer standen. Das war so die erste Begegnung eigentlich mit den Einsatzkräften. Das setzte sich im Maulbacher Wald dann fort, in Mauli. Obwohl ich nicht mal in der Nähe einer Gefährdungsstelle war, muss ich die Personalien angeben. Und wenn ich alleine, so wie ich jetzt hier bin, als 61-jähriger Bürger umherlaufe, was ich schon immer gemacht habe als Spaziergänger, als Wanderer, ne, und muss dauernd einen Ausweis zeigen, dann fühle ich mich von der Polizei willkürlich behandelt, ganz einfach. Und das ist provokativ alles, weil oft noch nicht mal die Rechtsgrundlage genannt werden. Und deswegen verstehe ich das nicht, dass man hier mit den Anwohnern so umspringt, dass man die Anwohner hinaus prügelt, nur weil sie Zuschauer vielleicht einer nicht ganz korrekten polizeilichen Handlung wird. Das ist Heimat. Und das habe ich auch gestern wieder gesagt. Ne? Sie werden mich aus diesem Wald nicht verweisen, weil das ist meine Heimat. Hier bin ich schon immer spazieren gegangen. Und Sie werden mich aus diesem Wald nicht hinausprügeln. Selbst wenn die Autobahn hier gebaut ist, werde ich an diese Autobahn kommen. Ich werde hier den Wald weiter nutzen.
Was am Ende bleibt, ist auch die Frage nach der Zukunft des Waldes.
Also es wird sich gewaltig etwas verändern hier in der Natur. und auch für die Tierwelt, weil der Wald wird ja genau in der Mitte durchschnitten. Man sieht das ja jetzt schon, ne? Die Tiere wissen nicht wohin. Also wir gehen ja jetzt nun mal davon aus, dass zumindest zu Ende gerodet wird, ob die Trasse dann wirklich kommt. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir das Trinkwasser wenigstens noch schützen können, wenn auch die Bäume schon gefallen sind. Aber auch die könnte man ja wieder aufforsten in gewissem Umfang.
Doch auch mit Rodungsende steht für die AktivistInnen im Wald eines aber fest.
Aber dennoch wird der Kampf auf jeden Fall nicht aufgegeben.
Was vom Wald noch geschützt werden kann und ob der Bau der Autobahn noch verhindert wird, wird sich in der Zukunft zeigen.
Im Danni sind in der letzten Zeit viele Bäume und Lebensräume dem Boden gleichgemacht worden. Aber bei aller Zerstörung wurde im Danni auch unzählige neue Ideen gesät. Der Widerstand ist nicht vorbei. Er geht weiter. Weiterhin gibt es viele Workshops, Gesprächsstunden und Angebote, Schneisenspaziergänge, die auf das Ausmaß der Rodungen aufmerksam machen.
Wir von Radio Dreieckland bleiben in der Berichterstattung aktiv, damit in der Klimakrise solche Vorhaben kritisch beleuchtet werden. Schon 1968 sang Aretha Franklin, "A Change is Gonna Come".
There's an old friend that I once heard say, something that touched my heart, and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long change is gonna come. Oh yeah. He said it's been too hard living, but I'm afraid to die. I might not be if I knew what was up there.
Wie angekündigt, wechseln wir nun das Thema und hören den Besitzer des Café Einsteins in Freiburg mit Pierre im Interview.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei 102,3 MHz Radio Dreieckland. Ihr habt die Pia am Mikrofon und ich hatte die Gelegenheit, ein sehr interessantes Gespräch mit dem Inhaber des Café Einstein in der Klarastraße in Freiburg zu führen. Ich bin auf ihn gestoßen, weil ich mitbekommen habe, dass er eine super coole Aktion gestartet hat, um auch während der Krise vereinzelte KünstlerInnen aus der Umgebung zu unterstützen. Von der und wie es ihm während der Corona-Krise ergangen ist, wird er uns gleich mehr erzählen.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Sie arbeiten jetzt schon seit 3 Jahren ungefähr in dem Café Einstein in der Klarastraße in Freiburg. Warum sollte man unbedingt das Café Einstein besuchen? Was macht es besonders?
Also ich bin seit längerem im Einstein, bin jetzt seit 3 Jahren Inhaber vom Einstein. Und was uns speziell macht, ist, glaube ich, dass wir durchgehend da sind für unsere Gäste. 365 Tage im Jahr, von morgens bis abends. Wir saisonal regionale Speisen anbieten. Ein Ausbildungsbetrieb sind, wo ich auch sehr großen Wert drauf lege, genauso wie meine Geschäftspartner. Und wir konzeptionell im Kaffee-Restaurant-Bar-Bereich eigentlich unterwegs sind, genau.
Ja, interessant. Und jetzt haben wir natürlich den harten Lockdown 2.0. Wollen Sie ein bisschen erzählen, wie geht es Ihnen gerade so in der Zeit, beziehungsweise waren Sie jetzt theoretisch besser vorbereitet für den zweiten Lockdown?
Das Problem ist, dass man nichts vorbereiten kann. Man kann nichts planen. Die Planung, die man hat, ist relativ perspektivlos. Was man jetzt mit dem zweiten Lockdown und der kurzfristigen, doch sehr, sehr kurzfristigen Entscheidung nochmal zu dem härteren Lockdown auf Mittwoch hin nochmal gemerkt hat, dass man halt einfach planungstechnisch, das stellt sich wahnsinnig schwierig an. Beim ersten Lockdown hieß es relativ schnell, dass es bis da und da so grob zu sein wird und wir dann wieder öffnen können. Mit Auflagen, da konnte man mit arbeiten. Beim zweiten Lockdown hin war nicht ganz klar, wie lange das gehen sollte. Es war ein Lockdown-Light geplant, der jetzt zu einem harten Lockdown wird bis Mitte Januar, wo ich die eher negative Prognose stelle, dass das garantiert auch nicht am 10. Januar gegessen sein wird, wenn man sich die Zahlen anschaut. So gesehen ist es für uns einfach, in unserer Branche ist es wahnsinnig schwierig zu planen. Und wir haben eine Sorgfaltspflicht nicht nur uns selbst gegenüber und den Finanzen gegenüber, sondern der Rattenschwanz ist sehr lang und da hängen wahnsinnig viele Arbeitskräfte mit dran und viele Schicksale auch, die man seit jetzt fast einem Jahr eigentlich vertröstet. Abgesehen mal von dem ganzen finanziellen Verlust, den man sowieso schon hat durch den ersten Lockdown, den man versucht, im Sommer aufzufangen, was natürlich so gesehen schwierig möglich ist. Und in Hinsicht auf den zweiten Lockdown, der jetzt länger geht, natürlich auch einfach nicht so die schönste Perspektive bietet ins nächste Jahr hinein. Ja. Mit Hilfen, die dann noch nicht ausgeschüttet wurden, Novemberhilfen, die Mitte, Ende Januar, denke ich, vielleicht kommen. Das sind alles, ja, das stimmt einen mulmig, auch in einer besinnlichen Weihnachts-Adventszeit, wo ich jetzt sehr viel Zeit habe mit der Familie.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wie lief es denn so mit dem To-Go-Service? Also hat sich das als hilfreich erwiesen, so als Überbrückung?
Also fürs Persönliche und für die Psyche, wie auch für die Mitarbeiter, ich habe 3 Auszubildende im Betrieb, in der Küche haben wir auch Auszubildende, ist es ganz wichtig, dass man da ist und eine feste Konstante ist, genauso fürs normale Personal auch. Und wir versuchen grundsätzlich immer für unsere Gäste einfach da zu sein. Und deswegen war das To-Go-Geschäft wie beim letzten Mal auch ganz klar, dass wir irgendetwas machen. Mhm. Wir haben es im kleineren Rahmen gestaltet, haben es am Anfang ausprobiert, weil es einfach sehr mäßig angeschlagen hat, jetzt beim zweiten Lockdown. Wir haben trotz allem jetzt Montag bis Freitags, mittags und abends 2 Stündle da sind, einfach um die Gäste auch bedienen zu können und da einfach die Konstanz zu halten. Das ist ganz wichtig für unser Klient, dass man halt da einfach nicht einfach komplett die Türe zusperrt. Das ist keine Option für uns gewesen. Genau, das To-Go-Geschäft war beim ersten Lockdown tatsächlich besser, muss man sagen. Also es wurde besser angenommen.
Tatsächlich.
Dem Wetter geschuldet, dass natürlich draußen Essen jetzt bei 2 nicht so attraktiv ist, das ist, war uns schon klar, aber es ist schon verhalten.
Was hätte Ihrer Meinung nach denn anders laufen können oder sollen?
Das ist eine sehr schwierige Frage.
Ja.
Ich glaube, dieses ganze Jahr und das, was da noch auf uns zukommt, und das ist noch alles noch nicht gegessen, das ist so groß und so unbegreifbar, dass ich mich wahnsinnig schwer tue, da zu urteilen. Weil man muss immer aus dem Persönlichen raus, wird das persönlich angegriffen. Als Selbstständiger, als Gastronom, als Unternehmer sehe ich das natürlich, fühlt man sich da sehr schnell angegriffen. Und das habe ich beim ersten Lockdown auch echt wirklich selbst gemerkt, dass da viele Grenzen waren bei mir, wo ich gesagt habe, das kann jetzt nicht wahr sein. Wie kann ich denn da in meinem Arbeitsrecht, das mir zusteht, so beschnitten werden? Im zweiten Lockdown steht man da schon so weit drüber, dass man sagt, das Persönliche, das ist da, spielt da, hat da gar keine so große Relevanz. Inzwischen sage ich, ich denke im internationalen Vergleich. Mit unserem Sozialstaatssystem sind wir sehr gut aufgestellt. Unser Krankensystem ist eins der besten weltweit, würde ich behaupten. Wir sind wirklich gut aufgehoben in Deutschland, was natürlich viele, viele Rückschläge über das Jahr nicht entschuldigt. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Also wir haben Hygienekonzepte geschaffen, wir haben Konzepte für Gäste geschaffen, wir haben Konzepte geschaffen, die nicht nur tragbar, sondern eigentlich wirklich förderlich für einen guten Umgang mit der ganzen Geschichte waren. Es hat gezeigt mit dem Lockdown-Light, dass wir nicht Pandemietreiber waren und sind, in dem Maße, wie wir da dargestellt wurden, was ich einfach persönlich genommen habe, wie viele, viele andere Gastronomen und Gastronominnen eben auch. Und das ist natürlich schon ernüchternd, muss man sagen. Also man stellt schon sehr viel um. Man hat Fachfirmen ständig bei sich, die Lüftungsanlagen warten, herrichten. Im Raum wird investiert. Man überlegt, über irgendwelche Lüftungsgeräte fürs Geschäft zu investieren, eventuell Infrarotstrahler für außen etc. Und das sind alles Überlegungen, Planungen, Investitionen, die sich halt einfach für dieses Jahr wirklich kläglich nicht ausgezahlt haben. Ja, und das stimmt einem natürlich schon. Also das ist schon hart, klar. Im Großen und Ganzen gehe ich trotz allem eigentlich positiv in die Zukunft. Wie gesagt, im Internationalen stehen wir gut da. Ich bin eigentlich wahnsinnig traurig, weil ich weiß, was es für unsere Branche bedeutet. In Freiburg ist noch so ein bisschen heile Welt. Ich komme ursprünglich aus München und ich weiß, wie jedes zweite Geschäft zum Teil jetzt einfach schon geschlossen und Schilder an der Türe hat, und das wird auch nicht wieder geöffnet, da gewisse Geschäfte. Finde ich sehr schade, dass das wirklich geht, wahnsinnig viel kaputt und sehr viel an Kulturgut auch wird einfach verloren gehen.
Ja, Kultur ist ein gutes Stichwort. Also Sie haben ja sehr viele schöne Ideen generell für die Krisenzeit gehabt, beziehungsweise das Café Einstein hat ja eine tolle Idee gehabt. Und zwar gab es da eine Aktion, die erst vor kurzem eigentlich sogar gestartet hat. Möchten Sie ein bisschen dazu erzählen, was denn das für eine Aktion ist?
Ja, also grundsätzlich ist es so, in unserer Geschlossenheit und To-Go-Geschäft ist man ständig immer überlegen, was kann man noch anbieten, was kann man noch extra machen, wie kommt man besser an den Kunden hin, wie kann man die Gäste, die man dann noch hat, das Stammpublikum, die dann zu uns kommt, irgendwie noch mehr animieren, to go bei uns abzuholen. Und dann habe ich gedacht, wir müssen irgendwie was zurückgeben, und es gibt viele andere Branchen, die auch leiden, und eine der größten Branchen, die eben unter der Corona-Pandemie mitleidet, ist einfach die Kulturbranche, Musikbranche, Künstlerbranche. Ich komme selber aus einer Musikerfamilie, ich habe selbst Musik studiert, ich habe viele, viele Bekannte und Freunde, die da in der Branche arbeiten, und sehe auch, was für ein Leid da mitunter ist, und habe mir dann gedacht, aus der Not heraus, dass man eine Tugend draus macht, und haben gedacht, ein Event kann man da vielleicht draus basteln. Das heißt, jeder Musiker, jeder Künstler, der malt, jeder Kunstschaffende, jeder Tänzer, egal wer, kann bei uns Mittagspause zwischen 11:30 und 12:30 und abends eben dann, wenn wir offen haben, kommen, etwas vorsingen, vortanzen, malen, Bilder machen, ich weiß es nicht, was er möchte, und hat dann die Option, eben bei uns 3 Gerichte für jeweils 1 Euro zu erhalten. Genau.
Ah, sehr schön.
Genau, das war der Grundgedanke.
Sehr interessant. Und wie kam denn so die Aktion generell an?
Also die Resonanzen, die kamen, waren hervorragend. Die Leute finden das ganz toll. Ich habe auch Feedback von ganz vielen Außenstehenden, die gar nichts mit Kultur zu tun haben, bekommen. Die sagen, das ist großartig. Ich habe einen riesen Spaß dabei, weil ich das einfach total toll finde. Also der Aufhänger war, ihr bietet uns Nervennahrung und dafür könnt ihr bei uns To-Go-Essen mitnehmen, so ungefähr. Und es ist einfach eine spaßige, witzige Idee. Es ist noch sehr verhalten. Also waren schon Künstler bei uns. Wir haben auch verschiedene Sachen schon gehabt. Bisher waren es tatsächlich sehr professionelle Sachen, die bisher dabei waren. Ich habe ein Laien-Segment mehr erwartet. Ja. Es waren, geht von einem weltbekannten deutschen Maler bis hin zu einer professionell freischaffenden Klarinettistin, die bei uns musiziert hat im Geschäft und das mehrfach schon gemacht hat. Über dann doch einen auch, der hat Gitarre gespielt. Also es sind schon verschiedene Sachen. Es macht schon viel Spaß.
Sehr genau. Schön.
Also ich bin sehr froh, wenn da noch mehr kommt.
Ja, vielleicht hören ja ein paar KünstlerInnen zu jetzt bei diesem Radiobeitrag und wollen dann gerne mal vorbeikommen. Nur momentan wird es jetzt wahrscheinlich so aussehen, dass ihr komplett zu seid, oder? Also, dass da auch die Aktion nicht stattfinden kann.
Doch, wir sind ganz normal geöffnet. Wir lassen unser Tourgeschäft weiterlaufen. Die Weihnachtsfeiertage schließen wir.
Mhm. Und für Sicherheit ist ja auch gesorgt.
Genau. Wir haben es so gestaltet, dass wir eine Trennwand im Lokal haben. Vorne im Eingangsbereich können die Musiker reinkommen. Da gibt es auch keinerlei, also mit Mundschutz. Es ist eine Trennung da, eine räumliche. Da kann nichts passieren. Mhm. Also es läuft weiter, genau. Das sollen sehr kurze Beiträge sein, nach Möglichkeit, dass wir einfach für jeden dann einen Platz haben und da jetzt nicht irgendwie wahnsinnig voll das Haus haben. Das wollen wir auf keinen Fall. Es wird auch einzeln dann formuliert und Platz geschaffen. Minimum 5 Meter Abstand zwischen To-Go-Kunden, die bei uns Essen holen, und Personal vor Ort. Genauso, wenn dann Künstler zu uns kommen, ist für ausreichend Abstand Lüftungsanlage, die durchläuft mit Filtern etc. gesorgt. Also man braucht sich da wirklich nicht sorgen.
Genau. Okay, also wichtige Info an alle Künstlerinnen aus Freiburg. Kommt beim Café Einstein vorbei und nutzt die Chance.
Genau, und das Musikalische ist begrenzt auf den Lockdown erstmal. Dann schauen wir, wie Öffnung und so weiter sich verhält, wann auch immer das dann sein mag. Ich muss aber ganz klar sagen, ich spiele sehr viel mit dem Gedanken, jetzt mehr Kunst auch bei uns zu integrieren. Wann das dann passieren wird oder machbar ist, das sieht man dann. Aber wir sind da relativ offen.
Hört sich super an. Vielen Dank, Herr Zalten, dass Sie uns von Ihrer Aktion erzählt haben und wie es Ihnen so generell gerade geht im Lockdown. Gibt es noch irgendwas, was Sie gerne loswerden würden oder was Ihnen noch erwähnenswert erscheint?
Ganz wichtig ist uns, all unseren Gästen, all den Künstlern da draußen und allen Menschen, die uns vielleicht noch gar nicht kennen, zu sagen, dass wir da gemeinsam mit allen durch die Krise gehen möchten, solange wir da geschlossen sind und wenn wir geöffnet sind und wir alles geben, da einfach wirklich alle abzuholen und das auf eine sehr soziale Art und Weise, soweit es uns eben möglich ist. Und sobald wir offen sind, sind wir wieder voll und ganz in Person für alle Gäste da und freuen uns auf jeden, der dann zu uns kommt.
Also ihr habt es alle gehört, seid kreativ. Jede künstlerische Form ist gefragt. Dann danke ich Ihnen, Herr Zalten, für das Interview. Ja. Ich hoffe, dass Sie gut durch die Krise kommen und nicht
den Kopf schließen.
Das Gespräch wurde online geführt und vor der Sendung aufgezeichnet. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass bei der Aktion die aktuellen Auflagen gelten. Damit sich daran gehalten werden kann, meldet euch bitte vorher an, wenn ihr mitmachen wollt. Ihr könnt das Café Einstein kontaktieren unter 0761 8853 0809. Besucht doch gerne auch die Homepage www.kaffee-einstein.de. Dort findet ihr auch weitere Infos für den To-Go-Service. Es gibt auch ein Facebook-Profil und einen Insta-Account kaffeeeinstein.freiburg. Dort könnt ihr schon ein bisschen reinschauen und die Performances von einigen Künstlerinnen bewundern. So, das war's nun von mir. Vielen Dank fürs Reinhören. Bleibt gesund, bis bald hier auf Radio Dreieckland.
Das Projekt des Café Einsteins hört sich ja nach einer spannenden Sache an. Die Zeit ist nun leider um.
Hiermit verabschieden wir uns für die heutige Sendung. Es hat richtig viel Spaß mit euch gemacht. Bis zum nächsten Mal. Eure
Julia
und Anna.
Sainer, when you remember all the danger we can. Hate me all the time, then you're still mine.